Ihr hört «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Und willkommen zu einer neuen Folge «Geschichten aus Aarau» mit mir, Manuel.
Und mir, Simon.
Wir haben letzte Folge über den Maienzug geredet. Sehr eine sommerliche Folge. Vielleicht habt ihr ja auch am Maienzug teilgenommen und sind jetzt irgendwie in der Ferien. Und Simon, du hast jetzt wieder etwas vorbereitet. Was erwartet uns heute?
Heute sind wir tatsächlich vom Maienzug wieder ein bisschen weiter weg von der Stadt selber, aber mit wichtiger Aarauer Beteiligung.
Okay.
Manuel, am 17. Februar 1848, am 9. Uhr am Morgen, befinden wir uns im Empire-Saal vom Rathaus zum äußeren Stand in Bern, wo normalerweise die eidgenössische Tagsatzung zusammenkommt. An diesem Tag aber nicht. Es versammelt sich dafür 23 Männer in einer Kommission, wo über die nächsten 50 Tage die wahrscheinlich wichtigste Sitzung in der Schweizer Geschichte werden abhalten. Die Sitzung von dieser Kommission findet hinter verschlossenen Türen statt. Man hat festgelegt, dass im offiziellen Protokoll, das wir anfertigen, keine Namen von Votanten und Antragsteller erscheinen sollen. Durch den Ausschluss von der Öffentlichkeit will man völlige Meinungsfreiheit, Austausch von auch experimentellen Ideen, ohne Druck durch die öffentliche Meinung, wo alle auf die Sitzung und die Kommission schauen. 16 von diesen Mitgliedern verfassen trotzdem Privatprotokoll, entweder für sich oder teilweise auch kein Protokoll für ihre Kantonsregierungen. Sie sind nämlich Vertreter der Schweizer Kantone. Die Arbeitsbedingungen sind nicht ideal. Es gibt keine Elektrolampe, auch Gaslicht gibt es in Bern noch nicht. Man muss sich mit Kerzenlicht behelfen, was für die Kommissionsmitglieder und gerade die, die schreiben tun, nicht nur ideal ist. Einer der wichtigsten Protokollanten beschreibt die Situation so. Ein brennender Augenschmerz, verursacht durch den üblen Platz im Sitzungszimmer, auf dem ich mir selbst das Licht versperrte und auf dem durch stete Bewegung meines Nachbars eine Pagina einen Augenblick verdunkelt, dann wieder erhellt wird. Der Protokollant muss sein Privatprotokoll auch frühzeitig abbrechen, also er wird nicht die ganzen 51 Tage insgesamt durchprotokollieren, leistet aber einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir heute überhaupt wissen, was in dieser Sitzung diskutiert worden ist und von wem. Mhm. Die Person kennst du vielleicht, es ist nämlich ein Aarauer.
Ja, ich bin gespannt, wenn ich den Namen höre, aber bis jetzt
es ist
könnte ich könnte noch nichts sagen, wenn ich jetzt müsste raten.
Es ist der Friedrich Frey Herosee.
Mhm. Okay, ja.
Aus Aarau. Er ist Teil von der Kommission, die die schwierige Aufgabe gefasst hat, der Schweiz eine neue Gestalt zu geben und den modernen Bundesstaat aus dem Boden zu stampfen. Mhm. Er ist nämlich Mitglied von der Revisionskommission für die Bundesverfassung.
Ja, recht ein verschwörerisches Bild im Kopf, wie du das jetzt geschildert hast, so in einem verschlossenen Raum, das Licht ist recht dunkel. Ja, mega, mega spannende Episode und wichtige Episode für die Schweizer Geschichte. Da bin ich jetzt recht gespannt, weil ich auch wenig über das weiss, ehrlich gesagt.
Es ist tatsächlich so, dass man nicht viel weiss, weil, eben wie ich gesagt habe, durch den Ausschluss von der Öffentlichkeit hat man auch wirklich lang nur das offizielle Protokoll gehabt, um überhaupt Auskunft zu bekommen, was 1848 bei der Gründung vom Bundesstaat in der Revisionskommission berät worden ist. Und der Rolf Hollestein hat vor ein paar Jahren ein Buch herausgebracht, Stunde Null heisst das, wo er sämtliche Geheim- und Privatprotokoll aufgespürt hat von all diesen Kommissionsmitgliedern, um herauszufinden, was tatsächlich an dieser Sitzung besprochen worden ist und wie fest man ja gerungen hat um die Bundesverfassung, die heutige Schweiz konstituiert hat. Mhm. Und ich habe gedacht, es ist jetzt aktuell gerade ein gutes Thema. Bald ist 1. August, wo wir ja allgemein der Schweiz und der Gründung von der Schweiz gedenken Und ich nehme an, auch du verbindest mit dem 1. August vor allem mythische Uhrzeiten mit 1291, wo da die drei Urkantone sich den Schwur leisten, gegen fremde Vögte und die Habsburger zu kämpfen und abzuwehren und die Freiheit von der Schweiz zu bewahren.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich habe dann auch irgendwann mal in der Schule gelernt, dass das ein recht willkürliches Datum ist, der 1. August.
Wir wissen, dass das Mythen sind und der Wilhelm Tell nicht existiert, aber gleichzeitig kommt man ja dann auch nicht von diesen Gründungsmythen weg. Oder die prägen ja immer noch das Bild. Und ich habe darum gefunden, eigentlich wäre es mega spannend, mal die Sitzung 1848 anzuschauen und zu schauen, ja, wie ist die moderne Schweiz tatsächlich gegründet worden.
Und du hast einen Aarauer gefunden. Frei Herosi, das ist natürlich ein Name, der mir bekannt ist, eher als Industriefamilie in Aarau, die sich einen Namen gemacht hat, weil sie ja sehr viel Reichtum haben können anreichern.
Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und stelle dir den Friedrich Frei Herosi kurz vor, weil ich nehme auch, unsere HörerInnen haben den Namen schon gehört, aber wissen wahrscheinlich noch nicht so viel über ihn. Der Friedrich Frei Herosi ist 1801 als Friedrich Frei im bayerischen Lindau auf die Welt gekommen und seine Familie ist eigentlich erst 1811 auf Aarau übergesiedelt, wo sein Grossvater schon länger als Kaufmann gearbeitet hat. Der Grossvater ist dann seit 1809 auch Stadtamme und zusammen mit seinem Bruder David Mitglied im Grossen Rat. Der Vater von Friedrich, der Daniel Frei, installiert sich dann in der Telli und gründet dort eine chemische Fabrik. Der Friedrich besucht da Sekundar- und Kantonsschule, studiert dann in Paris Chemie und Physik, macht dann auch dort Praktika in einer Färberei und übernimmt dann 1822 in Aarau das Geschäft vom Vater, die Chemiefabrik, baut die dann auch aus, gründet eine Zweigstelle in Waldshut, erweitert das Unternehmen um eine Baumwollspinnerei und Weberei und 1836, 37 folgt dann auch ein Fabrikneubau, wo dann in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhunderts auch von der Schockefrei übernommen worden ist. Also das ist in dem Gebäude. In der Revisionskommission jetzt 1848 ist der Frei Herosi der Naturwissenschaftler von seinem Hintergrund und der Grossindustrielle mit den Firmen, die er führt. Er ist übrigens einer von zwei, wo gleichzeitig neben ihrem politischen Amt auch noch eine Firma leitet. Also er vertritt so ein bisschen den Flügel grossindustriellen Liberale.
So ein bisschen Anhänger von dem Bürgertum, das sich eben Anfang des 19. Jahrhunderts immer mehr eigentlich in ganz Westeuropa durchsetzt.
Genau.
Und in der Schweiz halt eben auch.
Ja, genau. Vielleicht noch schnell zum Nachnamen oder seinem Zunamen Herosi. Den hat er von seiner Frau Henriette übernommen, als er 1824 heiratet, auch eine Fabrikantentochter, also standesgemäße Verbindung da. Und hat dann den Namen angenommen, um Verwechslungen mit anderen Freis zu verhindern. Sie haben dann auch zusammen 5 Kinder und ab 1832 befindet sich seine Frau aber grossenteils in Heilanstalten. Sie ist offenbar psychisch erkrankt. Und die Kinder haben dann auch ab 1832 bei den Grosseltern gewohnt und der Friedrich Frei Herosi allein. Und Rolf Hollenstein, der auch sein Buch eine Biografie über ihn so ein bisschen beigelegt hat, sieht in dem oder in seinem politischen Engagement ein Stück weit ein bisschen eine Flucht aus der schwierigen privaten Situation daheim. Der Friedrich Frei selber ist ja dann in Politik, aber relativ spät. Und nicht so richtig gezielt. 1830 ist er in Paris, er lebt dort die Juli-Revolution, die ihn zwar beeindruckt, aber noch nicht nachhaltig prägt. Er bleibt vor allem der Industrielle, ist naturwissenschaftlich interessiert, also in der Freizeit widmet er sich der Mineralogie, der Ornithologie, ist auch Präsident von der Naturforschenden Gesellschaft, also jetzt nicht vertieft irgendwie politische, staatstheoretische Überlegungen oder so ein Idealist, der sich da Gedanken dazu macht. In den 1830er Jahren hat er seine ersten Ämter im Schulrat, in der Militärkommission, versteht das aber auch mehr als einen Dienst an der Öffentlichkeit und noch nie irgendwie als Trittbrett für eine politische Karriere. Die fährt dann erst mit 33, 1834 an, wo er für den Kanton in grossen Rat gewählt wird. Es geht dann von dort weiter. Ab 1837 ist er dann im kleinen Rat, also im Regierungsrat, und dreimal Regierungsratspräsident. Also er rutscht dann da immer mehr in die Politik rein, und zwar in einer Zeit, wo relativ turbulent sind im Aargau.
Mm. Mir fällt noch auf, dass er recht vernetzt ist oder war. Also eben, er kommt aus Deutschland, ist noch auf Paris. Gerade als Industrieller hat er wahrscheinlich auch mit vielen ausländischen Firmen zu tun gehabt. Ja. Sicher ein Vorteil für das politische Amt in so turbulenten Zeiten.
Ja, auf einer Seite natürlich wirtschaftlich sicher. Jetzt gerade auch dann für seine Arbeit wirst du sehen, er war auch politisch gut vernetzt gewesen, also auf eidgenössischer Ebene. Das hat vor allem damit zu tun gehabt, sein politisches Amt oder seine Ämter übt er in den 1830er und 1840er Jahren aus. Und das bewegt sich vor dem Hintergrund davon, wo sich der Kanton Aargau 1830 Jahre eine liberale Verfassung gibt, wie viele andere Kantone, im Gegensatz zu den katholisch-konservativen, und wo sich anfängt, in der Schweiz den Graben aufzutun zwischen den Liberalen und den Konservativen, wo dann auch 1847 in den Sonderbundskrieg mündet. Und in die Spannungen zwischen liberal, katholisch-konservativ, dort nimmt er eine wichtige Rolle ein. Nicht nur durch sein politisches Amt, zeitweise als Regierungsratspräsident, sondern auch militärisch. Der Aargau wird ja zum Schauplatz von dem Konflikt. In den 1840er Jahren fängt sich an, die Kluft zu öffnen, vor allem zwischen der liberalen Kantonsregierung und dem Freiamt, wo katholisch geprägt ist und wo ja, die katholische Kirche in den 30er Jahren immer mehr den Vorrang gegenüber dem Staat beansprucht, vor allem auch in der Schulbildung. Also, dass die katholische Kirche in der Lehrerbildung, in der Schulbildung vorherrschend bleiben darf, während die liberale Kantonsregierung das in die Hand möchte nehmen für eine staatlich organisierte Schulbildung, staatlich organisierte Lehrerbildung und da kommt es ja dann auch zum berühmten Aargauer Klosterstreit, sie möchte Güter von der Kirche einziehen, um sie zum Beispiel der Spital- und Bildungseinrichtungsfinanzierung zuzuführen.
Also ja, eigentlich ein Konflikt, wo religiös, politisch, aber eigentlich fast auch ein bisschen kulturell prägt ist.
Genau, also es ist auch nicht ein religiöser Konflikt, sondern es geht eigentlich um die Rolle, die der Staat spielen darf, oder eben wo die Kirche noch spielen darf. Und der Friedrich Freiherrensee wird da reingezogen, weil der Kanton Aargau dürfte die Klöstergüter nicht auflösen, fährt sie aber an zu bevormunden und finanziell anzuzapfen. Und 1841 kommt es dann zum Waffengang an. Der Aargau löst dort nicht nur Klöster auf, sondern geht dann auch gegen einen provozierten Aufstand im Freiamt vor. Und der Friedrich Freiherrensee ist dort der Kommandant der reformierten Aargauer Truppen von der Regierung, zusammen mit den Truppen von Bern, Zürich und der Basel-Landschaft, wo sie den Aufstand brutal niederschlönt. Das führt dann auch zur Besetzung vom Freiamt. Und er hat gesagt, die Leute könnten, Zitat, nur durch Furcht in Ordnung gehalten werden. Also er ist auch, so sagt es der Rolf Hollenstein, relativ streng und auch hart in seinem Vorgehen. Die Klosteraufhebung, das weißt du vielleicht, die kann nicht durchgesetzt werden. Drei Frauenklöster müssen dann wieder hergestellt werden. Aber der Freiherrensee empfiehlt sich aufgrund von seinem militärischen Geschick am späteren General Henri Dufour als Kommandant im Sonderbundskrieg, wo er dann auch von ihm als Generalstabschef berufen wird. Nach dem Klosterstreit 1841 geht die Kluft weiter. Die katholisch-konservativen fangen sich an, dann zu einem Sonderbund zusammenzuschliessen. Es kommt zu weiteren Waffengängen, wo die Liberalen probieren, die Konservativen wieder auf Linie zu bringen mit sogenannten Freischarenzeugen, die du ja das letzte Mal auch angesprochen hast. Ja, dass es dann 1847 im Sonderbundskrieg eskaliert. Und nach dem Sonderbundskrieg 1848 kommt es dann eben zu der Revisionskommission, die eingestellt wird, der Schweiz eine neue Verfassung zu geben.
Mhm.
wo der Bundesvertrag von 1815, der ja im Rahmen des Wiener Kongress festgelegt worden ist, ersetzen soll. Mhm.
Und das Spannende an dem ist ja, dass dort eigentlich, du hast ja am Anfang gesagt, alle Kantonsvertreter dabei sind. Und das heisst, es sind eigentlich zwei Kriegsparteien jetzt am Tisch, wo wahrscheinlich schon auch noch recht viel böses Blut rum ist. Und wie wir wissen, ist das ja recht erfolgreich gewesen, dass wir ja so eine Verfassung können ausarbeiten, wo eben nicht einfach so ein Mandat quasi ist von der Sieger von dem Krieg.
Ja, völlig. Aber ich muss vielleicht dort ein paar einschränkende Sachen sagen. Also es ist tatsächlich schwierig gewesen, das irgendwie durchzusetzen, weil der Bundesvertrag von 1815, der hat keine Revisionsklausel. Mhm. Also das ist gar nicht vorgesehen, dass man da Veränderungen vornimmt grundsätzlich. Und der Bundesvertrag ist eigentlich mehr ein Staatsvertrag zwischen verschiedenen souveränen Staaten, diesen Kantonen gewesen. Das heisst, Veränderungen bräuchte Einstimmigkeit von allen. Mhm. Was natürlich schwierig ist in dieser Situation. Und das andere ist dann, man hat in dem Sinn ehemalige Kriegsgegner, die jetzt zusammen müssten den neuen Bundesstaat aufbauen. Mhm. Und auch da muss man vielleicht einschränkend sagen, alle katholisch-konservativen Vertreter aus den Innerschweizer Kantonen vor allem, aber auch aus Freiburg oder aus dem Wallis, die repräsentieren nicht den Hardcore-konservativen Flügel, weil in all diesen Kantonen ist dann nach dem Sonderbundskrieg neu gewählt worden unter Beaufsichtigung von den liberalen Sieger. Das heisst, die Vertreter repräsentieren eher einen mitte-liberalen Flügel von ihrer katholisch-konservativen Seite.
Aber trotzdem haben die katholisch-konservativen ja dann einige Interessen können wahrnehmen. Mhm. Aber du wirst sicher noch erzählen, wie das genau stattgefunden
hat. Ja, das ist genau das Interessante. Oder? Wie finden jetzt die ehemaligen Konfliktgegner zu einem gemeinsamen Bundesstaat? Und die Gefahr besteht ja immer noch, dass das Ganze scheitert. Die extremen Konservativen, die sind nicht in dieser Sitzung dabei. Bei den Liberalen gibt es auch die sogenannten Ultraradikalen, die nicht mit am Tisch sitzen, die die Schweiz noch ganz anders gesehen, zwar als Zentralstaat, als Einheitsstaat, auch mit einer interventionistischen Politik, also mit der Vorstellung, dass sich die Schweiz in benachbarten Ländern auch einmischt, militärisch, um den liberalen Aufständischen dort Unterstützung zukommen zu lassen. Mhm. Also, man ist da wirklich, oder die Vertreter in dieser Sitzung, die sind da in einem rechten Spannungsfeld und Druck von beiden Seiten, wo es noch extremere Positionen gibt. Ich würde sagen, wir starten einmal in diese Sitzung und ich erzähle dir ein bisschen, was die für Probleme gehabt haben und wie sie damit umgegangen sind. Weil ich glaube, das ist schon etwas von dieser grossen Leistung, die die Kommission für die Schweiz damals zustande gebracht hat.
Ja. Ja, da bin ich auch noch froh, dass man nicht jetzt irgendeinen innerschweizer Staat noch haben, wo quasi abgespalten ist vom Rest der Schweiz. Mhm.
Die schwierigste Aufgabe, und der widmen wir nachher dann noch ein bisschen mehr Zeit, ist der Schweiz eine neue Behördenarchitektur geben, also den Bund zu kreieren. Da geht es nicht nur um die Aufgaben, die der Bund übernehmen soll, sondern wie in diesem Staat das Volk soll repräsentiert sein. Wir wissen das heute oder, mit Parlament, mit National- und Ständerat, mit dem berühmten Zweikammersystem. Mhm. Und das ist etwas, wo im Verlauf von dieser Diskussion zu hitzigen Auseinandersetzungen führen wird. Das merkt man schon am zweiten Tag. Dort geratet sich nämlich die Kommission schon in die Haare in der Frage von der Souveränität und der Vertretung im Bund. Der Henri Druet aus der Watt, der will das Volk genannt haben und nicht die Kantone als Souverän von dem neuen Staat. Die Kantone sollen dann auch dem Bund unterworfen sein und ein Einkammerparlament eingerichtet werden mit ausschließlich Volksvertretern. Im Gegensatz zu der Tagsatzung, wo ja Kantone ihre Vertreter bestimmen, was natürlich sofort zu Widersprüchen führt. Der Frei Herosé als Protokollant schreibt dort: Herr Druet, verbietet sich Ordnungsmotionen, will heimreisen, wenn man so zu Werke gehen will. Also es ist schon grosse Konfusion, einer droht schon damit, dass er gar nicht mitmacht. Du siehst, das ist schon eigentlich die schwierigste Frage und sie wird dann auch ziemlich gleich gerade vertagt, dass man sagt, das müssen wir später klären, das können wir jetzt gar noch nicht festlegen, weil die Fronten sind noch viel zu verhärtet.
Ich höre jetzt da auch schon ein Problem raus, wenn man sagt, das Volk soll regieren. Was ist denn genau mit dem gemeint? Ich meine zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und die einen als Innerdemokratie Einschränkung anschauen, weil sie ja dann eigentlich quasi gegen einen Volkswillen agiert und andere tun Rechtsstaatlichkeit eher als Demokratie fördernd anschauen, weil sie ja zum Beispiel Minderheiten schützt. Also es ist gar nicht mal so einfach, wie man meint, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt einfach das Volk, das entscheiden soll, quasi.
Genau, und das merkt die Kommission auch im Laufe der Verhandlungen, oder du wirst es jetzt auch sehen, das sind genau die Fragen, die man klären muss, oder? Was verstehen wir unter dem? Und da haben längst nicht alle die gleichen Ansichten. Trotz dieser verschiedenen Differenzen wirst du sehen, dass man sich eben immer wieder zusammenraufen kann. Es gelingt den Leuten immer wieder Kompromisse zu finden, gewisse Sachen offen zu lassen, damit es am Schluss eben doch eine erfolgreiche Revision geben kann. Man verschiebt jetzt mal die Behördenarchitektur und widmet sich dann zuerst mal der Klärung der Bundeszwecke. Was soll eigentlich der neue Bundesstaat nachher machen? Und dass er zum Beispiel die Unabhängigkeit gegen aussen und die Ruhe und Ordnung im Inneren soll gewährleisten, das gibt nicht viele Diskussionen. Das hat auch schon der Bundesvertrag von 1815 festgelegt. Ganz neu ist zum Beispiel der Zweck Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt von der Bevölkerung, wo auch mit 13 Stimmen dann angenommen wird in der Kommission. Eine wichtige Rolle, und da stelle ich dir noch jemanden vor, hat der Bundespräsident, der Ulrich Ochsenbein von Bern. Von dem hast du vielleicht schon gehört, er wird mehrere wichtige Anträge einbringen, ist auch ein guter Freund vom Freiherr José aus Zeiten von der Schweizer Armee, wo sie zusammen dient haben. Ein zentraler weiterer Grundsatz von diesen Bundeszwecken ist der Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen. Der Ochsenbein und der Drüe wollen das gewährleistet haben und es klingt relativ harmlos, meine Schutz von Freiheit und Recht, aber ihr Ziel dabei ist eigentlich, den Kantonen einen Rahmen für eine demokratische und rechtsstaatliche Verfassung zu geben. Das, was du jetzt angesprochen hast, also Sachen wie Rechtsgleichheit, individuelle Freiheitsrechte, die ja nicht selbstverständlich gewesen sind damals, Zensur und so hat es ja gegeben, und eine repräsentative oder direkte Demokratie. Das will man möglichst etablieren in dieser Bundesverfassung. Das wird dann auch mehr oder weniger ohne Abstrich angenommen, aber im Aushandeln von diesen Freiheitsrechten wird es noch Diskussionen geben und dort wirst du dann auch noch ein Beispiel hören. Schon mehr Bewegung, und das ist man sich schon schnell nicht einig, ist eine Frage über die Aufsicht über die Strassen und Eisenbahnen. Der Ochsenbein positioniert sich da klar und sagt, reine Aufsicht bringt nichts, weil das verläuft dann ein bisschen im Sand. Was er möchte, ist, dass der Bund Kompetenz bekommt, eigene Infrastrukturprojekte durchzusetzen, wie Eisenbahnbau, Gewässerkorrekturen. Und das sofort natürlich auch wieder Widerstand aus diversen Kantonen, die finden, das sei viel zu schwierig. Die Kantone würden dann nur dann ihre eigenen Interessen durchsetzen. Finanziell geht das gar nicht. Der Freiherr José hält dann auch fest in der Sitzung von dem 29. Februar, sie habe in Konfusion geendet, was so viel heisst wie Streit. Am 3. April kommt dann der durch. Es ist der Artikel 21 in der Verfassung von 1848 und er ist eigentlich der Referenzpunkt für alle späteren Eingriffe vom Bund in die Infrastruktur, sei es bei der Eisenbahn, sei es bei der Jura-Gewässerkorrektion. Die berufen sich eigentlich alle immer auf den Artikel 21, den man da 1848 dann beschlossen hat. Es weist sich ein grosses Projekt, wo der Bund an sich zieht oder will machen, sind die Hochschulen. Die Gründung von einer eidgenössischen Hochschule, der ETH. Und das kann man sich vielleicht heute gar nicht so vorstellen, aber auch da gibt es Widerstand. Eigentlich wäre die Idee der Befürworter, dass man so mit so einer Hochschule wissenschaftlichen Fortschritt, technischen Fortschritt so ein bisschen durch die Hintertür jetzt auch in der ganzen Schweiz kann einführen kann. Aber die kritischen Stimmen verzögern dann das auch wieder zuerst. Unter anderem lustigerweise auch der Frei Herosee, der zuerst nicht für die ETH oder für so eine Hochschule ist. Aber aus einer anderen Haltung heraus, was er nämlich findet, ist, dass es genug Hochschulen im Ausland gibt und dass eigentlich die Schweiz als erstes müsste in die Schulbildung investieren, in eine breite Schulbildung, um aus seiner Sicht Verwirrungen von, er sieht natürlich die katholische Kirche da als Gefahr, also die Verwirrungen, die Beeinflussung deren zu begegnen, dass es in dem Sinne eine staatlich organisierte Schulbildung für alle müsste geben und dort müsste das Geld hin, nicht in die Hochschule.
Also auch da gibt es eigentlich quasi ähnliche Ziele, so mit der Volksbildung quasi, aber unterschiedliche Methoden, wie man das erreichen will.
Genau, am Schluss setzt sich da die Gründung von der ETH ja auch durch, mit der Überlegung eben, dass das dann wird helfen, so ein bisschen die Elite vom Land zusammenzuführen in dieser Hochschule, dass dann die dort alles studieren und dass man die Sprachbarriere kann beseitigen kann, wenn man so eine gemeinsame Bildungsinstitution hat und die wissenschaftliche Grundlage schafft für technische Werk, Ingenieurleistungen, die man als neuer Bundesstaat ja braucht. Interessant, und das finde ich, da sieht man sehr gut die Situation, wo sich das Land damals drin befindet, ist zum Beispiel die Entscheidung in Bezug auf einheitliche Armee und die Zentralisierung davon. Bisher hat ja die Eidgenossenschaft für jeden Kanton eine eigene Armee. Und das will man jetzt zentralisieren, vor allem aus der Überlegung auch, dass man muss können, der umliegenden Macht und ihrer interventionistischen Politik können begegnen. Auf der anderen Seite legt man eigentlich schon relativ früh dort auch fest, dass es eine Milizarmee sein soll und eben kein stehendes Heer, wie das gewisse Kantone hatten, weil man gesagt hat, ein stehendes Heer ist immer ein Machtinstrument, das von einer Regierung eingesetzt werden kann. Was auch in den 1830er, 1840er Jahren von gewissen Kantonsregierungen auch gemacht worden ist. Und das will man verhindern. Ein Beispiel, wie man merkt, dass man Kompromiss schliessen kann, ist der Zollstreit. Es ist relativ klar in dieser Kommission, dass man muss Münzen, Mass, Gewicht vereinheitlichen im neuen Bundesstaat. Und dass man einen Wirtschaftsraum will schaffen ohne Binnenzölle und dass man den will an die Aussengrenzen verlagern. Das Problem dazu ist vor allem, dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade in den deutschen Staaten dort verschiedene Zollvereine geschaffen werden und die Schweiz darunter gelitten hat. Besonders schwierig ist es wurde während der Kartoffelpest im 1845, wo die Ausfuhr von Getreide und Herdöpfeln in die Schweiz gestoppt worden ist vom süddeutschen Zollverein. Aber das Problem war wiederum, dass verschiedene Kantone bis dahin ihre Staatsausgaben hauptsächlich aus Zolleinnahmen bestritten haben. Also gerade so die Gotthard-Kantone wie Graubünden, Tessin, das Wallis, Uri, aber auch Kantone wie Basel, haben von diesen Zöllen gelebt. Und die hat man, wenn man jetzt die Binnenzölle streicht, irgendwie müssen kompensieren. Es gibt auch verschiedene Ideen. Die einen gehen sogar so weit, dass man die Kantone, die so fest auf die Binnenzölle angewiesen sind, aus der Zollunion ausschliessen würde, aus dem gemeinsamen Wirtschaftsraum. Der Vorschlag ist zum Beispiel von Herrn Munzinger aus Solothurn. Andere findet, ja, man soll doch Zollgelder vom Bund auf die Kantone verteilen, und zwar nach Bevölkerungszahl und Transitstrassenlänge. Das hätte vor allem die grossen Kantone natürlich bevorzugt, wie Zürich, wo aber eigentlich schon länger nicht mehr auf grosse Zölle angewiesen war. Aber die kleinen, wie Uri, wie Tessin, die hat es benachteiligt. Und die sollten ja gerade entschädigt werden. Und interessant ist dann, dass in einer ganzen Diskussion am Schluss eigentlich ein recht pragmatischer Mittelweg gefunden wird. Der Vorschlag kommt dann von Matthias Neff aus St. Gallen, wo einfach ein Zolldeckel vorsieht, dass es nicht mehr Zoll als so und so viel geben soll. Der liegt dabei 6 Batzen, soviel ich weiss. Und dass man dann eigentlich sagt, wer zu wenig bekommt, also die Kantone, die eigentlich mehr Zolleinnahmen müssten bekommen als das, die könnten in einer Übergangsfrist alte Gebühren noch weiter erheben und sollen dann durch Mehreinnahmen entschädigt werden, wodurch die wirtschaftliche Dynamik entsteht durch den gemeinsamen Wirtschaftsraum. Mhm. Also eigentlich eine Lösung, die nicht klar alles bis ins Detail regelt, sondern vieles noch offen lässt, aber einfach gewisse Pflöcke einschlägt und die Möglichkeit lässt, das später noch weiter auszugestalten. Nicht, dass jetzt zum Beispiel die Revision irgendwie gefördert ist, weil man jetzt da keine Lösung findet.
Mhm. Also es ist relativ ein solidarischer Gedanke, der ja heute immer noch in der Verfassung weiter besteht, mit den Kantonsausgleichszahlungen, die wir heute haben.
Genau.
Dass das eben die wirtschaftsstarken Kantone Zahlungen machen an die wirtschaftsschwächeren Kantone.
Genau. Jetzt ist man mittlerweile im März und die Kardinalsfrage, die Staatsform, die muss wieder aufs Tapet. Mhm. Also wie ist die Schweiz organisiert? Es gibt da verschiedene Ideen, die ausgeschafft worden sind. Zum Beispiel, dass man ein einkammeriges Parlament will, mit nationalen Wahlkreisen. Man will den Kantonen Vetorecht geben für gewisse Beschlüsse von dem einkammerigen Parlament. Man hat bei gewissen Geschäften wollen den Kantonen verschiedene Stimmkraft geben. Das wäre auch so eine Lösung gewesen. Oder, dass man die Altrepräsentation, dass alle Kantone gleich vertreten sind in dem Bundesparlament, dass man das beibehaltet. Dass man aber die Vertreter dort mehr Souveränität will geben, selber können sie entscheiden, weil bisher haben eigentlich die Vertreter in der Tagsatzung müssen machen, was ihnen ihre Kantonsregierung aufgetragen hat. Also man bewegt sich eigentlich immer so ein bisschen in einer Modifizierung von dem Bundesvertrag von 1815. Gewisse hätten auch wieder zurückwählen zur Mediationsverfassung von 1803. Zum Beispiel der Friedrich Freiherrensee hätte das favorisiert. Und am Montag, am 6. März, kommt das Zweikammersystem ganz beiläufig in die Debatte. Die Idee vom Zweikammersystem wird damals in den Medien vor allem recht verrissen.
Okay.
Und man sagt, das passt nicht für die Schweiz, das ist nichts, wo man sich orientieren muss. Der Jonas Furrer, der Vertreter aus Zürich in der Verfassungskommission, der bringt die Idee sogar ein, selber. Aber nicht, weil er es eigentlich als eine echte Möglichkeit sieht für die Schweiz, sondern mehr als eine skurrile Idee, wo man dann gerade diskreditieren und verrissen und ad acta legen kann.
Ich meinte, das einzige historische Vorbild, das sie dann hatten, die amerikanische Verfassung war, die auch schon ein Zweikammersystem hatte.
Das war die Idee. Und Leute wie der Ochsenbein, der bricht dann auch eine Lanze noch zuerst für das Zweikammersystem. Er hat auch schon 1845 die amerikanische Verfassung mit dem Zweikammersystem als mögliches Ideal für die Schweiz skizziert. Und die Rede vom Ochsenbein nach Jonas Furrer hat der Freiherrensee auch notiert, wo sich der Ochsenbein folgendermaßen geäussert hat dazu. Überlasse man den Kantonen die Attribute, die sie schon hatten. Also, jeder Kanton ist gleich vertreten in der Tagsatzung. Aber geben wir der Nation dasjenige, was nun nach dem neuen Bund von den Kantonen an ihrer Souveränität abgetreten wird. Für diesen Teil stifte man das Zweikammersystem. Dann können sich die kleinen Kantone nicht klagen. Also, man will durch das Zweikammersystem so die Idee vom Ochsenbein einerseits Kantone gleichberechtigt beibehalten, andererseits aber Nation oder das Volk insgesamt besser repräsentieren mit einer zweiten Kammer, mit so einer Nationalkammer.
Ich bin noch überrascht, dass das jetzt gerade eben von einem Ochsenbein kommt und nicht von jemandem von den katholisch-konservativen, weil ja eben von so einem Zweikammersystem eigentlich sehr profitieren würde.
Mhm.
Ausser sie würden natürlich sagen, wir wollen eben nur die kantonale Souveränität und nicht nur die Volkssouveränität als Parlament quasi.
Ja, eben so die Liberalradikalen wollen eben eine grössere Volkssouveränität, zum Teil eben mit einem Einkammersystem, das nur das Volk repräsentiert ist und die ganze ständische Form nicht mehr. Aber du wirst sehen, es wird noch interessant, weil am Schluss zum Durchbruch verhilft ein konservativer Vertreter dem System. Auch wenn jetzt der Ochsenbein da Vorreiter ist. Es gibt natürlich jetzt auch nach dem Ochsenbein seiner Rede sofort Widerspruch, vor allem die kleinen Kantone. Die Diskussion muss abgebrochen werden. Auch am folgenden Tag ist die Stimmung immer noch gehässig. Es droht sogar die Gefahr für eine Blockade bei all diesen verschiedenen Ideen, die da auf dem Tisch liegen. Und in dieser verfahrenen Situation wagt jetzt der Ochsenbein wirklich alles oder nichts und verlangt eine Grundsatzabstimmung, ob man jetzt beim alten System will bleiben oder ob man grundsätzlich Modifikationen will, weil man sonst gar nicht weiterkommt. Und es stimmt eine knappe Mehrheit für die Modifikationen, also dass man tatsächlich etwas Neues gestaltet für die Schweiz. Die Verlierer, die sind enttäuscht und wütig. Der Ochsenbein ist wahrscheinlich die meistgehasste Person in dem Raum. Und die kleinen Kantone, wie du gesagt hast, die sehen jetzt eigentlich schon bei diesen Modifikationen ihr Stimmengewicht in Gefahr, wo sie jetzt drohen zu verlieren, weil bisher sind sie ja alle gleichberechtigt in der Tagsatzung gewesen. Aber trotzdem bleibt es gehässig. Man findet irgendwie keinen Nenner. Der Ochsenbein droht sogar mit dem Abbruch der Verhandlungen. Und gemäß Geheimprotokoll sagt er, kommt keine Nationalrepräsentation zustande, wird Bern in keine Revision einwilligen. Man erkläre es rechtzeitig dem Volke, dass man am Ende sei und nichts mehr tun könne. Der Vorwurf richtet sich eben gegen alle, die jetzt querstehen für irgendwelche Ideen für eine bessere Repräsentation der Bevölkerung. Und dass man jetzt anstehen müsste gegenüber aussen und dem Volk verkaufen, dass man in dieser Frage nicht weiterkommt und darum das ganze Projekt scheitert, das bringt dann gerade die kleinen Kantone oder oft auch die katholisch-konservativen zum Einlenken und zu Konzessionen. Was ich da interessant finde, ist dann die Äußerung vom Appenzeller Konrad Oertli, wo seiner Kantonsregierung schreibt. Weil, so wie das jetzt tönt, erscheint der Ulrich Ochsenbein als rechter Stier, der da alles durchdrücken will. Der Konrad Oertli schreibt nämlich seiner Regierung, dass diese Führer und namentlich Ochsenbein nicht aus Selbstsucht, nicht aus Gewinnsucht für ihre Kantone handeln, sondern wirklich den Eingebungen eines redlichen nationalen Bewusstseins, eines biederen, ehrenhaften Schweizersinns folgen. Diese Wahrnehmungen beruhigen mich, denn Zweifler werden sie später durch das Resultat ebenfalls überzeugen. Und das finde ich sehr spannend, dass sogar die Gegner von diesen Ideen, von Modifikationen, von vielleicht einem Zweikammersystem, irgendwie das Vertrauen haben, auch in ihre politischen Gegner, dass sie es gut meinen. Oder dass es dieser Versammlung irgendwie gelingt, trotz harten Verhandlungen, an der Redlichkeit, an der Gegenseitigen nicht zu zweifeln.
Also es ist eigentlich die Absicht bei allen sichtbar gewesen, dass sie eine Lösung wollen, die für alle von Nutzen ist, auch wenn die verschiedenen Lösungen vielleicht anderen Gedanken gefolgt sind.
Oder vielleicht auch nicht dem entspricht, wo man vielleicht selber würde wählen, aber dass man sich gleich zulässt und die ganzen Verhandlungen weiterführt, auch wenn man teilweise muss Sitzungen abbrechen, weil es nicht mehr weitergeht. Jetzt bekommt nach dieser Episode die erste Sektion. Die ganze Revisionskommission ist in mehrere Sektionen unterteilt, die in den Auftrag in 10 Tagen Vorschläge für die Bundesarchitektur erarbeiten. Und da ist dann plötzlich das Zweikammersystem wieder auf dem Tisch. Und da stellt man dann aber auch fest, wie das Zweikammersystem nach amerikanischem Modell aussieht. Da gibt es ganz verschiedene Vorstellungen. Eben, wie du das am Anfang gesagt hast, macht man da eins nach einem monarchischen Vorbild, also irgendwie mit einer adligen Kammer und einer Volkskammer, oder wer ist da repräsentiert in diesen beiden Kammern? Da gibt es ganz verschiedene Ideen.
Ja, es gibt ja ganz viele Merkmale, die man priorisieren kann. Es gibt zum Beispiel auch Ideen, die nach Einkommen die Leute bevorzugen. Also, dass man eine Kammer macht, wo nur Vermögende zum Beispiel ein Stimmrecht haben.
In diesen Vorschlägen, die hier ausgearbeitet werden, gibt es wirklich ganz verschiedene Sachen mit speziellen Mischformen von Zweikammersystemen, von komplizierten Mehrheiten. Also wirklich ganz verschiedene Sachen. Aber am 22. März, dort zeichnet sich eine Lösung ab. Und dort verhilft jemand unerwartet dem Zweikammersystem am Schluss zum Durchbruch. Und es ist nicht der Ulrich Ochsenbein, sondern es ist der Melchior Diethelm aus Schweiz. Der Melchior Diethelm ist Arzt, Gastwirt, auch Journalist, vertritt eine grundsätzlich liberale Haltung in dem katholisch-konservativen Kanton, der auf Seite des Sonderbundes war. Der Diethelm steht zu Beginn dem Zweikammersystem kritisch gegenüber. Und es gibt ein politisches Taktieren in den Konservativen, dass man im Schein nach das Zweikammersystem will portieren und nachher in der Volksabstimmung scheitern zu lassen. Also, dass man da gar nicht wirklich interessiert ist, sondern wirklich will den Status quo, wie er herrscht, zu schützen und durchzubringen. Im Fall von Melchior Diethelm passiert jetzt aber etwas Unerwartetes. Während er Kommissionsmitglied ist, fliegt er im Kanton Schweiz aus seinen politischen Ämtern. Er geht dann zwischenzeitlich heim nach Schweiz, versucht dort wenigstens in den Bezirkslandammannwahlen sich zu halten, fliegt aber auch dort raus. Das heisst, er repräsentiert jetzt im März zwar noch den Kanton Schweiz in der Verfassungskommission, hat aber in Schweiz selber gar kein politisches Amt mehr, wo er irgendwie einen Bevolkswille repräsentiert. Und das Amt in der Verfassungskommission kann man ihm nicht nehmen, weil das ist nicht vom Volk verliehen, sondern das hat ihm die Tagsatzung gegeben.
Ja. Das heisst, er ist jetzt auch ein bisschen geschützt quasi, weil er nicht mehr im Druck vom eigenen Kanton ausgesetzt ist.
Ja, das wird jetzt eben interessant. Der Diethelm erscheint am 22. März wieder in Bern, nachdem er sich da in Schweiz nochmal probiert hat zu etablieren, wo es gerade Diskussion an einem toten Punkt ist. Und jetzt tritt der Diethelm auf. Dort steht wiederum nichts in den offiziellen Protokollen, sondern das ist einfach in den Geheimprotokoll von diesen Kommissionsmitgliedern. Der Diethelm schlägt jetzt ein nordamerikanisches System vor, wo beide Kammern über alle Geschäfte beraten sollen und dabei auch übereinstimmen müssen. Also das, was wir heute eigentlich haben. Er sagt, auf die kleinen Kantone müssen wir keine Rücksicht nehmen, weil die sowieso alles werden verwerfen, wo in so eine Richtung geht. Darum müssen wir sich jetzt an Grundsätze orientieren, ob man das will oder nicht. Und alle in dieser Kommission wissen, dass der Diethelm in seinem Heimatkanton weg vom Feister ist politisch. Aber vielleicht ist genau das der Grund, um ihm genau zuzuhören. Weil er, wie du sagst, nicht mehr irgendwie muss einen Willen vertreten, sondern er redet jetzt für sich. Und das andere ist auch etwas, er ist vielleicht auch so das erste Opfer von reaktionären Bewegungen. Also konservative Entwicklungen, Wahlen in gewissen Kantonen, dass jetzt andere auch denken, das könnte mir ja auch so abgehen. Als liberaler Vertreter in einem katholisch-konservativen Kanton. Und jetzt geht es dann relativ schnell, und zwar mit einem fast einem Hinterzimmer-Deal, kann man sagen. Der Diethelm selber schreibt jetzt nach seinem Auftritt: Plötzlich schien in der Versammlung eine Veränderung vorzugehen. Die Beratung wurde am 22. abgebrochen und am 23. fortgesetzt. Die Beratung vom 23. war sehr friedlich und bald vereinigten sich 18 Stimmen für das Zweikammersystem. Plötzlich, nachdem er an einem toten Punkt war, er ist auftreten, am nächsten Tag ist es angenommen. Und da fragt man sich schon, was ist jetzt passiert? Der Diethelm besucht am Abend vom 22. seinen Lehrer, seinen früherigen, den Ignaz Paul Vital Troxler, der in dieser Zeit Professor in Bern ist, wo sich ja schon lange für das amerikanische Zweikammersystem einsetzt. Und er nimmt von ihm eine Denkschrift, die der Troxler kürzlich verfasst hat, mit, um die nochmal so ein bisschen unter seine Kollegen zu bringen. Er nimmt die Schrift mit, für die abendliche Debatte ins Zunfthaus zu schmieden. in Bern. Dort treffen sich ein Teil von den Kommissionsmitgliedern für den Austausch. Und als dann am nächsten Tag zur Abstimmung geschritten wird, sind die Gegner von dem Zweikammersystem zwar noch siegessicher, besonders auch der Jonas Furrer von Zürich, wo dort nochmal einen langen Vortrag haltet über das System und wieso man eine Kammer soll bevorzugen. Im Diethelm sein Antrag wird jetzt aber mit einer Mehrheit angenommen und die Gegner, zum Beispiel der Jonas Furrer, die sind erschüttert, weil sie sind sich eigentlich sicher gewesen, dass das Zweikammersystem nicht durchkommt. Und was sie aber feststellen ist, dass offenbar dort über Nacht in dem Zunfthaus zu Schmieden doch noch ein paar Vertreter überzeugt worden sind. Sie selber, die Gegner wie der Jonas Furrer, die sind eben gar nicht dort gewesen. Also offenbar ist es Diethelm gelungen, in dieser Nacht in dem Zunfthaus doch noch einige ursprüngliche Kritiker für seine Sache zu gewinnen. Zu den Gegnern zählt aber zum Beispiel auch der Friedrich Frey-Herosee, wo bis am Schluss gegen das Zweikammersystem gestimmt hat. Der Rest von dieser ganzen Debatte geht dann schnell. Ziemlich schnell einig ist man sich in der Bestimmung vom Bundesrat als Kollegialgremium. Diskussionen hat es noch kurz gegeben bezüglich Wahl vom Bundesrat. Die Volkswahl war auch auf dem Tisch gewesen. Da ist aber zum Beispiel auch der Frey-Herosee auf Seite der Gegner von so einer Volkswahl, weil er zum Beispiel auch sieht, dass die beiden Kammern besser geeignet sind, gute Regierungsmitglieder auszuwählen, als wenn das Volk macht über Leute, die sie vielleicht gar nicht kennen. Auch wichtig ist, dass festgelegt wird, dass man die Bundesverfassung in Zukunft wird mit einer Revision können verändern kann. Eine von den letzten Debatten, und da ist vielleicht auch ein bisschen aus heutiger Sicht zumindest ein unräumlicher Teil, ist die Frage der Niederlassungsfreiheit. In den Grundsätzen, dass man so grundlegende Freiheitsrechte will gewähren, da ist man sich einig, aber in den Details von diesen Freiheitsrechten gibt es Differenzen und Niederlassungsfreiheit ist eins von denen. Zum Beispiel die Westschweizer Kantone, sie sind sehr kritisch, weil es einen Niederlassungsvertrag mit Frankreich gibt, wo man dann eine Einwanderungswelle von Franzosen in die Schweiz befürchtet, oder wenn die jetzt die gleichen Rechte haben und nachher in der Schweiz allgemein jeder darf sich niederlassen, wo er will. Vor allem die Eisenbahn sehen sie das Gefahr, wo dann da die Franzosen in grosser Zahl würden kommen. Die Basler befürchten auch Lumpen und Schlingel von Elsässer. Das ist ein Zitat vom Ratsherr von Basel. Man hat auch Angst vor dem Landerwerb von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz. Zu den Befürwortern gehört der Friedrich Frey-Herosee, aber auch sein Freund der Ochsenbein, weil sie in der Niederlassungsfreiheit einen Katalysator sehen, dass das Land zu einer Einheit zusammenwächst. Wiederum Widerstand gibt es von der katholischen Seite, weil sie nicht wollen, dass Protestanten sich in ihrem Gebiet niederlassen und ganz ein wichtiger Punkt, weißt du, was es für einen Vorbehalt auch noch könnte geben haben? Gegenüber wem?
Es fällt mir gerade niemand ein. Vielleicht jüdische Menschen.
Genau. Ja. Der Antisemitismus ist etwas, das die Mitglieder auch beschäftigt. Der Zürcher Vertreter Jonas Furrer zum Beispiel führt das Beispiel aus dem Bezirk Regensberg an, wo Israeliten, so sagt er, aus den Aargauer Dörfern Endingen und Längnau durch Wucher würden die Gemeinde belasten beispielsweise und dass es darum strenge Regeln brauche. Leute wie der Ochsenbein oder der Friedrich Frey-Herosee möchten das aufheben, also Niederlassungsfreiheit für alle Menschen, auch jüdische. Sie kommen aber mit dem nicht durch am Schluss. Das heisst, Niederlassungsfreiheit wird am Schluss nur allen Schweizern christlichen Glaubens zugestanden. Der Ochsenbein hat dann in der Tagsatzung gegen die antisemitische Stossrichtung noch eine Rede gehalten. Und ich finde, das ist noch ein schönes Schlusswort. Er hat dort gesagt, eine Scheidung nach Glaubensbekenntnissen sei unzulässig, weil alle Eidgenossen als Brüder sich erkennen und gegenseitig sich zu dulden hätten. Und weiter, es müsse jedem Individuum überlassen bleiben, in welcher Form es Gott verehren wolle, wenn nur dadurch die öffentliche Ruhe und Ordnung nicht verletzt werden. Die Eidgenossenschaft, habe aber nicht nur Bürger, welche sich zu einer christlichen Konfession bekennen, sie zähle auch Israeliten unter ihren Angehörigen. Und die für die Christen beanspruchte Toleranz müsse, wenn sie ihrer Idee entsprechen wolle, auch auf die Anhänger des mosaischen Kultes ausgedehnt werden.
Also ja, das ist ein mega, mega schönes Schlusswort. Und mir fällt jetzt aber auf, dass er ja gleich von Brüdern redet und alle Frauen ja jetzt eigentlich immer noch nicht mitgedacht sind. Es sind nur Männer an dieser Bundesverfassungssitzung gewesen. Und es ist für sie wohl selbstverständlich gewesen, dass, wenn sie vom Volk reden, nur von Männern reden. Und es ist dann doch noch mehr als 100 Jahre gegangen, bis Frauen dann auch mitgedacht worden sind.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Auch wenn jetzt die Niederlassungsfreiheit aus heutiger Sicht betrachtet gerade ein bisschen schade wirkt, oder, dass man das nicht auch noch hätte reinbringen können, die Frauen natürlich gar nicht mitgedacht sind. Es war in dieser Zeit ein grosser Wurf und hat der Schweiz eine Demokratisierungsrate beschert, wie in keinem anderen Land. Mhm. Also 1848 haben wir in den umliegenden Ländern ja auch Revolutionen in Deutschland, in Frankreich, in Österreich, wo sich das Volk erhebt und die werden oder scheitern alle, zumindest aus Sicht von der damaligen Zeitgenossen. Und der Schweiz gelingt es, damals sich als demokratisches Land zu konstituieren, während alle rundherum scheitern. Auch die bringen natürlich dort einen Schritt für spätere Demokratisierungen. Aber im Vergleich ist die Schweiz damals das demokratischste Land in Westeuropa und behaltet die Position, bis sie Anfang des 20. Jahrhunderts verpasst, das Frauenstimmrecht einzuführen. Und dort dann bis zur Einführung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die hinteren Ränge zurückfällt, was so Demokratisierungsraten angeht. Ja. Also, es war ein grosser Wurf gewesen. Und ich denke, gerade im Umstand von der Zeit, wie du gesagt hast, auch in der Schweiz, oder? Es gibt enorme Spannungen, grosse Differenzen, was die Interessenlage angeht. Und dass man bereit war, sich Vertrauen zu schenken, auch pragmatische Kompromisse zu finden. Ich glaube, das ist eine grosse Leistung, wo vielleicht auch man vielleicht mehr sollte kennen, denke ich, als jetzt vielleicht was 1291 mit dem Friedrich Schiller, Wilhelm Tell und so weiter genau gelaufen ist.
Ja, ja. Und dass eben ein Aarauer dort eine Rolle gespielt hat, habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich finde, man kann sich zu Recht auf die räumliche Geschichte berufen. Aber es gibt auch Stimmen, die gerade zum Beispiel das Zweikammersystem heute als sehr veraltet anschauen. Der Adrian Vatter von der Uni Bern ist da einer, der das eigentlich als inner heute undemokratisches Instrument anschaut. Weil ja eben dazumal ist vielleicht der Bevölkerungsunterschied von Schweiz und Zürich, keine Ahnung, vielleicht 5-1 gewesen. Und heute ist es irgendwie 40-1. Also eine Stimme von einem Innerschweizer oder einer Innerschweizerin wird dann irgendwie 40 Mal höher gewichtet, wenn es ums Ständemehr geht. Und da hat man ja auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass so einige Volksanliegen am Ständemehr gescheitert sind.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es zum Beispiel auch die Revisionsmöglichkeit gibt, was ja 1848 auf rein positiv rechtlicher Sicht nicht möglich war. Ja, oder? Also die Liberalen haben sich einfach auf den Standpunkt gestellt, es ist ein Menschenrecht, da in Freiheit zu leben und sich da die Regeln selber zu machen. Ja. Aber das hat man ja jetzt mal auch eingebaut, dass man solche Anpassungen in der Zukunft kann machen kann.
Ja, ich weiss einfach, dass viele PolitikwissenschaftlerInnen sagen, es wäre wieder mal an der Zeit für so eine Revision, weil die letzte ist, glaube ich, in den 90er Jahren gewesen. Und seither hat sich doch schon auch einiges verändert.
Das überlasse ich gerne den Politikwissenschaftler. Ich will jetzt auch das 1848 nicht überhöhen als irgendwie ein wahres Gründungsdatum oder so. Ich würde einfach sagen, es ist ein wichtiges Datum mit einem wichtigen Ereignis, wo auch, denke ich, mehr Aufmerksamkeit dürfte bekommen und vielleicht auch als Orientierung so, was macht die Schweiz aus, vielleicht relevanter ist als eben so mythologische Ursprünge irgendwann im Mittelalter. Was ich dir nicht will vorenthalten, zum Schluss ist noch der Freiherr Rousset selber.
Ja, das hätte mich jetzt auch noch interessiert, was der denn gemacht hat.
der findet tatsächlich während der Zeit in dieser Kommission noch eine zweite Liebe in Bern. Er wohnt nämlich im Frühling 1848 bei einer Witwe Langel an der Gerechtigkeitsgasse und verliebt sich dort in die frisch geschiedene Tochter von dieser Witwe, Emily Langel. Und er lässt sich dann später von seiner Frau, der Henriette Herosé, die ja eben krankheitshalber eigentlich kein Familienleben, kein Eheleben mehr stattgefunden hat, scheiden und heiratet dann 1849 in zweiter Ehe die Emily Langel, die er während seiner Zeit dort kennengelernt hat.
Macht sich ein bisschen aus dem Staub eigentlich so auf Bern.
Ja, ich kenne jetzt die private, persönliche Situation zu wenig, aber ja, also da laufen dann noch Sachen parallel zu dieser Kommissionsarbeit. Er ist übrigens nicht der einzige, andere Kommissionsmitglieder finden da den zweiten Frühling. Er wird dann selber der jungen Schweiz nach 1848 noch ein bisschen seinen Stempel aufdrücken. Er wird in den ersten Bundesrat gewählt und dort der Vorsteher vom Handels- und Zolldepartement, wo er eigentlich dann damit beauftragt ist, den Aussenzoll zu installieren. Und er muss die junge Schweiz international positionieren, wirtschaftlich. So schließt er zum Beispiel Handelsverträge mit Sardinien, Baden und Bayern. Und was mir besonders gefallen hat, er macht die ersten Staatsverträge mit ganz exotischen Ländern. Das wäre so etwas für irgendeine Pub-Quiz-Frage. Mit welchen zwei Staaten macht er ein Abkommen? 1864.
Jetzt willst du da sicher etwas erraten.
Genau, also sogenannt so einem Freundschafts-Niederlassungs- und Handelsvertrag, um das geht es. Das eine ist Japan.
Okay.
Und das andere ist das Königreich Hawaii.
Krass.
Der Friedrich Freiherusi bleibt nach seinem Austritt aus dem Bundesrat 1866 weiterhin nach Nationalrat bis 1872 für den Aargau und er lernt auch bis zu seinem Tod 1873 Japanisch weiterhin.
Jetzt haben wir mal eine Verbindung mit Aarau und Japan gemacht. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben.
Ja, vielleicht können wir die noch vertiefen, ja. Genau. Ja, also es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen eine Fortsetzung zu den ersten Folgen, die ich schon gemacht habe, über die Zeit von der Restauration nach 1815 zum Ignaz Paul Vital Troxler, wo Thema war, auch in dieser Zeit, erste Hälfte 19. Jahrhundert und das vielleicht so der Schlusspunkt, als der IPV Troxler, so als Lehrer von Melchior Diethelm, wo dann das Zweisamkammersystem durchbringt in der Verfassungskommission.
Ja, mega cool. Ich finde das immer gut, wenn du das machst, weil gerade so die Schweizer Geschichte wird ja manchmal also ein bisschen als Master-Narrative erzählt und gerade so einen lokalgeschichtlichen Zugang, wo so ja, kleine, aber wichtige Ereignisse beleuchtet werden, finde ich mega spannend.
Mir ist es auch so gegangen, durch mich jetzt gedacht, ich bringe jetzt das einfach mal rein. Sitzungen sind ja in der Regel meistens nicht so mega spannend. aber ich hoffe, du bist einmal doch einigermaßen aufmerksam dabei geblieben für die erste Verfassungssitzung und Gründung von der Schweiz mit. Und ich habe jetzt natürlich da den Freiherusi als Aarauer Bezug genommen. Es würde sich aber sehr lohnen, das Buch von Rolf Hollenstein auch zu lesen und vor allem auch die anderen Mitglieder noch kennenzulernen, die ich jetzt wirklich grösstenteils ausgespart habe. Mhm. Aber damit bin ich eigentlich jetzt fertig.
In dem Fall danke ich dir, Simon, für die Geschichte. Und wir grüßen alle Leute, die aus den Ferien zuhören. Die, die nicht in der Ferien sind, die grüßen wir natürlich auch. Und wir sehen uns im nächsten Monat wieder, Simon.
Genau, und alle, die uns wollen, Rückmeldung machen zu dieser Folge, schreibt uns am besten ein Mail an geschichten.aus.aarau@gmail.com oder folgt uns oder schreibt uns auf Instagram @geschichtenausaarau_podcast. Danke vielmals und bis nächsten Monat wieder. Ciao, Manuel.
Ciao, Simon.